Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am vergangenen Mittwochnachmittag habe ich meinen katholischen Kollegen Rudolf Ibber angerufen, um mit ihm einen Termin zur Vorbereitung des ökumenischen Gottesdienstes abzusprechen. Weiß jemand von euch, wie sich Rudolf Ibber am Telefon meldet? Ja? Er sagt: Rede, Herr, dein Diener hört. Immer. Und ich kenne ihn jetzt schon 29 Jahre. Ja. Ich weiß, das hat viele schon verunsichert. Und mir haben Leute erzählt, die haben mir direkt erstmal aufgelegt. Ne? Die waren völlig verdattert. Ja. Und für mich war der Satz natürlich am Mittwochnachmittag nicht neu. Aber ich musste doch schmunzeln, weil ich wusste, dieser Satz, Rede, Herr, dein Diener hört, ist der Zentralsatz im heutigen Predigtext. Und ich habe dann gesagt, Rudi, ich werde dich am Sonntag zitieren. Das habe ich hiermit getan. Die Perikopenrevision macht nämlich etliche Texte, vor allem alttestamentliche Texte, die bisher nur am Rand vorkamen oder gar nicht, zu Predigtexten. So auch 1. Samuel 3, das Kapitel, aus dem dieses Zitat stammt. Wobei ich schon über 1. Samuel 3 hier in der Kirche gepredigt habe. Ich kann mich noch erinnern, meine allererste Predigt hier, damals war ich noch Vikar, auf der anderen Seite der Autobahn, war auch über diesen Text. Heute möchte ich, wenn ich den Text lese, nicht nur die vorgeschlagenen Verse 1 bis 10 lesen, sondern das ganze Kapitel bis Vers 21, weil es mir auf den Spannungsbogen ankommt zwischen Anfang und Ende des Kapitels. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und Samuel ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel. Und Samuel stand auf, ging hin zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief wieder Samuel zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, dein Diener hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, Herr, dein Diener hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tag will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie seine Söhne schändlich sich verhielten und hat ihn nicht gewehrt. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden soll, weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfern immerdar. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Eli aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran Und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Liebe Schwestern und Brüder, was ist der schlimmste Satz in diesem Kapitel? Man könnte ja meinen, das ist die Stelle, wo Samuel oder wo Gott das Gericht über das Haus des Eli ankündigt und Samuel ihm das sagen muss. Aber das ist meines Erachtens nicht der schlimmste Satz in diesem Kapitel. Der steht direkt am Anfang. Da heißt es, des Herrn Wort war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Das Herrn Wort war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Welch ein schrecklicher Gedanke. Gott redet nicht mehr, beziehungsweise nur noch selten. Und er sucht auch nicht mehr die Nähe seines Volkes. Das bedeutet ja, es gab kaum noch Offenbarung. Gott hat sich zurückgezogen. Gott redet nicht mehr. Das ist für mich das Schrecklichste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Was bleibt uns denn noch, wenn Gott sich von uns zurückzieht? Nichts. Die große, schwarze Leere. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit, heißt es in einem Lied von Manfred Siebald und weiter. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit. Zu Recht. Ohne Gott leben müssen, ohne sein Wort, ohne seine Nähe. Das ist für mich ein Gedanken, den ich nicht aushalten kann und gar nicht denken kann und will. Das Herrn Wort war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Das steht am Anfang. Und der letzte Vers. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Da kann man als Bibelleser nur sagen, puh, was für ein Aufatmen. Gott redet wieder. Gott sucht wieder die Nähe seines Volkes. Interessant ist jetzt die Frage, wodurch kam die Wende? Was macht den Unterschied zwischen der Situation am Anfang und am Ende? Wie kommt es dazu, dass Gott wieder redet und sich offenbart, das heißt seine Nähe zeigt? Und das ist ja nicht nur historisch interessant für die Geschichte Israels, sondern das ist ja auch für uns heute wichtig. Was bringt die Wende, wenn in unserem Leben wir Gott nicht mehr so wahrnehmen? Und wenn wir merken, dass Gott uns nicht mehr so nah, beziehungsweise wir eigentlich umgekehrt Gott nicht mehr so nah sind? Um es vorwegzunehmen, was die Wende bringt, was den Unterschied macht, ist das Hören. Auf das Hören kommt es an. Und damit sind wir beim Thema dieses Sonntags, Sex Exaudi. Der Name kommt vom Anfangswort des Leitverses des Eingangspsalms, also Psalm 27. Exaudi Domine vocem meam, höre Herr meine Stimme. Und auch in dem Namen der Hauptfigur in unserem Text geht es um das Hören. Samuel müssten wir eigentlich richtig aussprechen, Shemauel. Und Shema heißt Hören auf Hebräisch, also aus das hebräische Shema heißt Hören. Und Shemauel, das bedeutet übersetzt, Gott hört. Samuel, Shemauel, dieser Name allein ist schon Programm, schon seine Existenz, dass es ihn überhaupt gab, war Ergebnis von Hören. Gott hört, so hat ihn seine Mutter genannt. Denn Gott hatte gehört das Bitten und Klagen einer Frau, die sehr darunter litt, dass sie keine Kinder bekam. Und in 1. Samuel 1 können wir nachlesen, wie diese Frau Hanna mit Namen dem Oberpriester Eli auffiel, als sie im Heiligtum von Silo vor Gott ihr Herz ausschüttete. Und damals hatte sie Gott versprochen, dass wenn er ihr einen Sohn schenken würde, dieser ein Diener Gottes im Heiligtum werden sollte. Und Gott hatte gehört, hat ihr Gebet, ihr Klagen gehört. Hanna wurde schwanger und sie nannte ihren Sohn Samuel. Gott hört. Diese Erzählung, die heute in unserem Mittelpunkt steht, in Samuel 3, bezieht sich nun auf die Zeit, als Samuel bereits, ja, heißt es hier, dem Herrn diente unter Eli. Das heißt, er war ein Knabe vielleicht, irgendwie 18, 12 Jahre alt. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Wort des Herrn selten und es gab kaum noch Offenbarung. Das scheint allerdings den meisten im Volk damals gar nicht aufgefallen zu sein. In Silo, wo damals das Zentrum der Gemeinde war, dort stand die Bundeslade in einem Zelt, da war immer viel los. Im Heiligtum lief der Betrieb rund und er lief gut. Die Priester und ihre Mitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun. Opfer und Gottesdienste gab es quasi am Fließband. Um es mal in einem Bild von heute zu sagen, der Küster fand zwischendurch kaum Gelegenheit, sauber zu machen. Mal ehrlich, wer wünscht sich nicht so ein aktives Gemeindeleben und fühlt sich dann wohl? Nun ist aber viel Betrieb noch nie ein sicheres Zeichen für geistliches Wachstum gewesen. Und auch in Israel trug der Schein. Hinter den Kulissen, das heißt außerhalb des Gottesdienstes, war geistliches Denken nicht angesagt. Da wurden klare Gebote Gottes missachtet und selbst die aktiven Mitarbeiter lebten im Alltag so, wie es ihnen passte. Hier privater Bereich, dort der geistliche. Und ob jemand glaubte, war im Alltag nicht zu erkennen. In 1. Samuel 2 lesen wir, dass selbst die Priester, auch die Söhne Elis, allen voran, vor allem darauf achteten, dass sie nicht zu kurz kamen. Das eigene Wohlergehen, Selbstverwirklichung stand hoch im Kurs. Eigennutz ging vor Gemeinwohl und von Verantwortung vor Gott für das eigene Tun sprach man schon lange nicht mehr. Kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Das ist auch kein Wunder, dass niemand mehr hörte, wenn Gott redete. Wie auch, wenn man ständig beschäftigt ist, beschäftigt auch mit dem frommen Betrieb. Natürlich kann es auch daran liegen, dass Gottes Wort ja auch oft unbequem sein kann. Und wir deshalb lieber die Ohren, unser Leben mit allen Dingen vollstopfen, um nicht ihn zu hören. Deshalb besser viel Aktivität und wenig hören, hinhören. Damals und leider auch heute. Es ist ja interessant, dass Gott gerade in der Nacht zu Samuel spricht. Als kein Betrieb mehr, sondern Ruhe im Heiligtum ist. Das scheint geradezu eine Eigenart Gottes zu sein, in der Stille und nicht im lauten Trubel zu reden. Gottes Gereden geschieht auch heute nicht mit Donnergetöse, sondern meist leise. Gott drängt sich nicht auf. Er möchte ja, dass wir Menschen unser Herz und unser Ohr für ihn öffnen. Und Gott will uns mit seinem Reden und Rufen nicht wie mit einer Dampfwalze überrollen, sondern will ja unser Herz, unsere Liebe gewinnen. Und deshalb spricht er nicht mit Donnerstimme, sondern oft ganz sacht. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir Gottes Reden in unserem Leben nicht oder nicht mehr hören. Wir müssen uns nur schlicht fragen, ob wir Gott überhaupt Gelegenheit geben, zu uns zu reden. Wir haben doch unser Leben so vollgestopft mit so vielem. Unsere Augen und Ohren sind ständig total überflutet. Es gibt so vieles, was die Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es gibt ja so vieles, was unglaublich interessant ist. Die Medien überschütten uns mit Informationen. Das Internet hat viele Vorteile, kann aber auch ein Moloch werden, der uns verschlingt. Die Kommunikationsmöglichkeiten haben sich ungeheuer erweitert. Wir können ständig erreichbar sein und ständig uns anderen mitteilen. Und wir wollen das ja auch meist so. Wir checken unsere E-Mails und WhatsApp-Nachrichten schon vor dem Frühstück und nochmal kurz vorm Einschlafen und zwischendurch auch. Wir sind ständig beschäftigt. Aber das war übrigens auch so schon vor dem Computerzeitalter. Da hat sich nichts geändert. Nur die Art der Dinge, die uns beschäftigen, die hat sich geändert. Die Frage bleibt gleich. Wie viel Raum und Zeit bleibt in unserem Leben für Gott, für sein Reden, beziehungsweise unser Hören auf ihn? Wer rechnet eigentlich noch damit, dass Gott ihn ansprechen will oder sie? Dass er uns auf den Weg rufen will, den er für uns vorhat, unseren Platz uns zeigen will, an dem er uns gebrauchen will? Ich denke manchmal, Gott, geht es wie einem verzweifelten Vater, der vergeblich seine Kinder ruft und denkt, schlecht hören, das können sie besonders gut. Wir hören auf so vieles, aber hören wir auf Gott? Sind wir überhaupt empfangsbereit, offen für Gott? Gott redet bei Samuel in der Nacht, das heißt in der Stille, wo alle Beschäftigung ruht, wo der Lärm in uns und um uns zur Ruhe kommt. Können wir eigentlich Stille noch aushalten? Samuel konnte es. Deshalb war er auch offen und empfangsbereit, als Gott sprach. So konnte Gott ihn auch ansprechen und überhaupt erreichen. Obwohl sofort hat das ja auch nicht geklappt. Samuel wusste ja noch gar nicht, wie das geht. Und schon als Kind hat mich diese Geschichte damals in der Nacht im Heiligtum von Silo fasziniert. Für Samuel war das eine ganz normale Nacht. Er hatte sich an seinen Platz gelegt zum Schlafen. Er wusste ja nicht, dass irgendwas Besonderes bevorstand. Es war für ihn Alltag oder sagen wir besser Allnacht, als Gott zu ihm sprach. Rechnen wir damit, dass Gott in unserem alltäglichen Leben zu uns spricht? Und mitten in der Nacht, in der Stille der Nacht, hört Samuel dann, wie sein Name gerufen wird. Und Samuel unterschied sich von anderen nicht nur dadurch, dass er offen war für Gott, er gehörte auch nicht zu diesen vor dem PC auf dem Sofa Abhängtypen. Als er seinen Namen hört, springt er auf und wurde aktiv, weil er meint, ein anderer, nämlich Eli, braucht seine Hilfe. Er denkt nicht, ach komm, ich schlieche gerade so schön, lass das mal die anderen machen. Ich habe schon so viel getan in der Gemeinde. Sollen doch die, die noch nicht so lange dabei sind, dem Eli helfen. Warum ich? Außerdem ist jetzt Nacht. Ich habe ja auch meinen Nachtschlaf, meine Ruhe nötig. Nein, das macht Samuel nicht. Er springt auf, er läuft zu Eli, atemlos stürzt er in Elis Schlafzimmer und ruft, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli wird reichlich verdutzt gewesen sein. Du hast dich geirrt. Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen, du hast den Schlaf auch nötig, sagt er zu Samuel. Und Samuel zieht gehorsam wieder ab, obwohl er doch genau weiß, dass er seinen Namen gehört hat. Kaum ist Samuel wieder eingeschlafen, ruft Gott wieder nach ihm. Samuel, der springt auf und sprintet zu Eli. Das wird Eli wohl sehr spanisch oder wie auch immer vorgekommen sein. Was will der Knabe? Hat er vielleicht Schlafstörungen oder in seiner pubertären Phase schlecht geträumt? Mein Sohn, sagt er, es ist nichts. Leg dich wieder hin, ich hab dich nicht gerufen. Samuel trottet wieder zu seinem Lager. Er hat sich gerade wieder bequem eingerichtet in seinem Bett, wie wir uns vielleicht in unserem Leben, da schreckt ihn schon wieder ein Ruf hoch. Nicht, dass er jetzt denkt, könnte er tun, das ist ja wohl ein neues Spiel von Eli, ne? Immer auf dem gleichen Punkt rumhacken. Jetzt bleibe ich endgültig liegen. Nein, auch beim dritten Mal springt er auf und läuft los. Und ich frage mich, hätten wir das getan? Schalten wir nicht vielleicht ab, wenn Gott uns zum x-ten Mal das Gleiche sagt, weil er uns eben an diesem Punkt nicht weil er erreichen will und wir uns an diesem Punkt nicht ändern wollen? Als Samuel zum dritten Mal in das Schlafzimmer des Oberpriesters Eli stürzt, dämmert es dem. Und er hat gecheckt, was da vor sich geht. Und er gibt Samuel die richtigen Ratschläge. Er sagt ihm, wie er mit dem Reden Gottes umgehen soll. Er gibt ihm ganz praktische Verhaltensmaßregeln. Ich denke, das ist bei uns nicht anders. Auch wir sind darauf angewiesen, dass andere uns das Reden Gottes erklären. Von allein kommen wir oft nicht drauf, was das praktisch für unser Leben bedeutet. Wir brauchen auch jemand, der zu uns sagt, hier spricht wirklich Gott zu dir. Damit wir eben nicht unsere eigenen Ideen mit Gottes Reden verwechseln. Wir brauchen Leute, die uns einen praktischen Tipp geben, Ratschläge. Und auf die sollten wir dann auch hören, so wie Samuel. Übrigens, Samuel hätte ja auch sagen können, dieser Eli, was kann der mir schon über Gott sagen? Der soll doch erstmal bei sich selbst, in seiner Familie, bei seinen Söhnen Ordnung schaffen. Dieser alte, schwache Mann, der es nicht mehr schafft, die Auswüchse im Gemeindebetrieb zu beseitigen, dessen Fehler und Schwächen ich genau kenne, der soll mir helfen, Gottes Reden zu verstehen? Nein, so denkt Samuel nicht, sondern er folgt Elis Rat. Vielleicht hat er ja mit seinen jungen Jahren schon begriffen, dass Gott immer wieder Menschen gebraucht. Und zwar Menschen mit ihren Fehlern, mit Ecken und Macken. Solche Menschen gebraucht, um uns seinen Willen zu sagen, um uns auf den Weg zu bringen. Wir müssen nur auf sie hören und sie gegebenenfalls auch fragen, auf sie zugehen. Es gibt diese Menschen, auch hier bei uns in unserer Gemeinde. Als Gott zum vierten Mal ruft, weiß Samuel durch den Rat Elis nun Bescheid. Und er sagt diesen Satz, rede Herr, dein Diener hört. Und dann kann Gott zu Samuel sprechen. Rede Herr, dein Diener hört. Das ist für mich der Spitzensatz in dieser Geschichte. Dass ein Mensch sich dem Rufen Gottes stellt, dass er ihm nicht ausweicht, den Ruf Gottes nicht überhört, sondern sagt, rede Herr, dein Diener hört. Eben nicht nur ein lustiger Spruch am Telefon, sondern eine Lebenseinstellung. Und von diesem Moment an, da ändert sich eine Menge. Nicht nur im Leben des Samuel, sondern auch weit darüber hinaus im Gemeindeleben Israels. Der Wendepunkt war das Hören, dass ein Mensch gesagt hat, rede Herr, dein Diener hört. Und weil Samuel hingehört hat, offen war für Gott, seinen Ruf angenommen und ernst genommen hat, konnte Gott wieder wirksam werden in Israel. So wie wir es am Schluss lesen, und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Bibelleser wissen, Samuel ist dann eine der ganz großen und wichtigen Figuren in der Geschichte Israels gewesen. Er hat den ersten König Saul und auch den zweiten, den König David, gesalbt. Das Haus im Auftrag Gottes eingesetzt. Und durch Samuel ist unglaublich viel in Bewegung gekommen in Israel. Und angefangen hat es mit diesem Satz. Rede Herr, dein Diener hört. Liebe Schwestern und Brüder, auch bei uns kann sich etwas bewegen. Können sich Dinge und Situationen ändern. In unserem persönlichen Leben und auch in unserem Gemeindeleben. Wenn wir wie Samuel hinhören, uns öffnen für Gott, die Stille nicht fliehen, wenn wir auch Raum schaffen in unserem Leben und Gott Gelegenheiten geben, zu uns zu reden. Dieser Satz des Samuels, rede Herr, dein Diener hört, umschreibt ja letztlich eine Lebenshaltung. Eine Lebenshaltung, die notwendig ist, damit Gott auch bei uns und durch uns etwas in Bewegung setzen kann. Hinhören, zuhören, auf Gott hören. Wenn wir damit anfangen, wird sich unser Leben verändern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.